Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, jetzt haben es also wirklich alle mitbekommen. Heute aufmerksame Besucher der City Church haben es schon etwas länger schon geahnt. Das Titel und auch der Inhalt unserer letzten Predigtreihe, unserer finalen Predigtreihe hier im Kino, im Cinemax in Würzburg, nicht zufällig gewählt sind. Nämlich ebenso überraschend wie eine Gruppe von damals rund 40 noch damals jungen Christen vor rund 14 Jahren hier ins Multiplex-Kino gekommen sind, um in einem Kinosaal Gottesdienste zu feiern, kommen wir Ende dieses Monats hier wieder raus und noch derzeit noch mit mehreren Optionen, wo die Reise hingeht. Christoph hat dieses schöne Bild ausgewählt, dort der Mann, der dort diese Feldspitze vor sich hat, die endet in einem hellen Licht. Vor 14 Jahren, ich war damals mit dabei, vor 14 Jahren hat sich dieser Schritt, in ein Kino zu gehen und dort das zu tun, was man normalerweise in Kirchengebäuden tut, etwas wahnsinnig angefühlt. Die Leute, die damals mit dabei waren, die werden sich noch ein wenig dran erinnern, aber es war auch sehr spannend. So angefangen von der technischen Realisierung, all das, was wir heute hier haben, die ganze Technik, Lichttechnik, Tontechnik. Wie schafft man es, Musik und Text hier in einem Kinosaal so zu verstärken, dass es sich gut anhört, dass man alles versteht? Bis hin zu der Frage, wenn wir das machen, kommt dann überhaupt einer außer uns selber? Und wenn ja, Tieren und Federn, die uns dann anschließen, wenn wir hier uns im Kinosaal reinstellen und etwas über christlichen Glauben und über Gott erzählen? Und wir waren damals im Experimentiermodus. Kann man das sagen. Und ich glaube, ich spreche für alle von uns damals 40 Hanseln, die das hier begonnen haben aus der ersten Generation der City Church, dass wir über diese Herausforderungen, die wir ganz gerade am Anfang gehabt haben, ein enges Team geworden sind und irgendwie auch Freunde geworden sind. Und die Leute, die dann so mit dazugekommen sind über die Jahre, so mittlerweile tummeln sich wahrscheinlich so 150 bis 200 Leute irgendwo in der City Church, die werden das irgendwie alle mitempfinden können. Da ist was gewachsen, da ist ein Team von Freunden draus geworden, die immer mehr Spaß an der Sache bekommen haben und das immer mehr so als ihr Ding erlebt haben, was sie mitgestaltet haben. Und in diesen 14 Jahren sind auch ziemlich viele gute Sachen passiert. Darüber könnte man ein spannendes Buch schreiben, das mache ich heute aber nicht. Und über die Jahre hinweg, über 14 Jahre hinweg, seit 2003 waren so die ersten Anfänge, ist uns dieses ursprünglich fremde Terrain dann zu einer Komfortzone geworden. Wenn man etwas über 10 Jahre lang jeden Sonntag etwas macht, dann kann man sich kaum noch vorstellen, dass das irgendwie auch noch anders sein könnte. So nach dem Motto, so wie Gottesdienste kann man auch außerhalb eines Kinosaals feiern tatsächlich. Und wie macht man das dann so ohne Kinosessel, ohne Bühne, ohne Bühnentechnik? Wie geht denn das halt? Kann man das auch überhaupt so machen? Soll man eine lustige Predigt von einem Jesus-Freak-Pastor denken? Storch heißt der, leider schon verstorben. Vor ein paar Jahren, der hat mal irgendwann in einer Predigt gesagt, Leute, ihr könnt euch vorstellen, man kann Gott auch in anderen Liedern loben, außer in Grunge und Hardcore. So bei den Jesus-Freaks, da ist die Musikauswahl ein bisschen anders, die machen das ein bisschen härter und so. Und das war echt ernst gemeint, das war kein Witz. Ich dachte, Leute, es geht auch anders, außer mit Grunge und Hardcore. Es gibt auch andere Möglichkeiten, musikalisch Gott zu loben. Ja, für uns also auch ganz neu, vielleicht demnächst mal nicht mehr Kino und so weiter. Komfortzone. Komfortzone ist ein populärwissenschaftlicher Begriff. Haben uns mal so ein kleines Diagramm mitgebracht. Also die Komfortzone hier in der Mitte ist ein populärwissenschaftlicher Begriff und beschreibt den Bereich, in dem sich Menschen so richtig gut fühlen. Und das hat viel mit Gewohnheit zu tun. So die persönliche Komfortzone ist der Bereich, in der wir uns sicher fühlen, uns wohlfühlen, wo wir alles kennen, wo alles Abläufen unterliegt. Und diese Komfortzone, die endet dort, wenn wir uns diese Grafik anschauen, die endet hier in diesem Bereich, dort, wo etwas Ungewohntes passiert, wo man vielleicht sogar ein bisschen Angst hat, wo es unbequem wird, wo so ein wenig der Schweiß ausbricht und man sich denkt, ob ich das wohl tatsächlich schaffe. Man braucht Überwindung, man muss sich ein bisschen anstrengen, man muss mal was anderes machen, es ist nicht mehr bequem. Ein wesentlicher Teil dieser Komfortzone sind Gewohnheiten, Rituale, etwas, was man immer so macht halt. Und alles, was für uns unerwartet und Neues liegt außerhalb der Komfortzone. Und kurzum, man kann sich als Mensch an so ziemlich alles gewöhnen. Wir haben ja gerade Harry Potter gesehen zum Beispiel. Also Harry Potter hat sich natürlich auch irgendwie mit seiner Umwelt arrangiert. Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man unterhalb der Treppe schläft und dass man der so der viertbeliebteste Mensch in der eigenen Familie ist. Und man würde vielleicht selber gar nicht rausgehen aus dieser Geschichte, wenn es nicht eben ein Herausrufen geben würde. Man gewöhnt sich sehr schnell an einen Ort. Das ist auch bei der Arbeit so, wenn ihr euch vorstellt, irgendwie, wenn morgen auf euch das Problem zukommen würde, ihr sollt morgen plötzlich von heute auf morgen was ganz anderes machen, eine Kündigung flattert herein und ihr seht, meine jetzige Arbeitsstelle ist weg, was mache ich dann? Komfortzone beendet, nächster Punkt. Allerdings ist es so, dass Abenteuer, das Spannende, eigentlich erst in dem Bereich beginnen, wo die Komfortzone verlassen wird, wo ich hier in diesen Bereich, in diesen Wachstumsbereich reinkomme. Und da sind sich Psychologen und Pädagogen ziemlich einig. Wenn man irgendwie charakterlich reifen will, wenn man seine Persönlichkeit weiterentwickeln möchte, lernen und erfolgreich sein will, dann muss man diese Grenze der Komfortzone überschreiten und sich neues Terrain erkunden. Also gucken wir uns nochmal diese Grafik ein bisschen genauer an. In der Mitte ist, wie gesagt, die Komfortzone. Alte Leute der City Church werden sich an ein Spiegelei erinnern. Ganz mysteriös, was das wohl sein könnte. Das mag vielleicht auch ein bisschen daran erinnern. Diese Geschichte. Also in der Mitte ist die Komfortzone. Und dahinter, direkt hinter der Komfortzone, beginnt die Wachstumszone. Man könnte auch sagen, einige Psychologen, Pädagogen nennen die auch Lernzone. Und das ist dann der Bereich, der für uns noch unbekannt ist. Hier wird es ein bisschen schwierig. Wir brauchen Energie. Fühlen vielleicht Verunsicherung oder gar Angst, wenn wir die beschreiten. Es kostet etwas Überwindung und Mut, die Komfortzone zu verlassen und in die Wachstumszone reinzugehen. Aber wenn ich das einmal mache, beim zweiten Mal finden wir die neue Betätigung schon viel leichter. Das können alle Leute bestätigen, die ganz in ihrem Leben mal gesagt haben, ich möchte mich mal ein bisschen herausfordern, ich möchte mal irgendetwas machen, was ich noch nie getan habe, was aber noch so im Bereich des durchaus menschlichen Möglichen liegt. Vielleicht einen Fallschirmsprung zu machen, sich dann in dieses Flugzeug reinzubegeben und irgendwann kommt der magische Punkt, wo man da runterspringt. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht. Aber es gibt auch so Dinge, wo ich irgendwie mal gesagt habe, ich mache mal irgendwas, was ich noch nie getan habe. Und beim ersten Mal ist es immer so, schaffe ich das auch tatsächlich? Beim zweiten Mal ist es schon, habe ich schon einmal geschafft? Okay, es wird jetzt auch klappen halt. Und Stück für Stück, beim dritten oder vierten Mal, stellen wir plötzlich fest, dass die Wachstumszone eigentlich plötzlich Teil der Komfortzone wird. Das wäre so jetzt, als wenn sich dieser schwarze Kreis ausdehnt ein Stückchen weiter in die Wachstumszone rein. Wir erobern uns ein kleines Terrain. Wir sind ein Stückchen weiter, als wir vorher waren. Unsere Komfortzone wird größer. Und damit natürlich ist es so, dass diese Expedition in die Wachstumszone auf Dauer mit erweiterter Kompetenz in jeglichem Bereich und auch mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl belohnt werden. Man fühlt sich gut, wenn man mal aus diesem Trott rauskommt und etwas getan hat, wo man am Anfang nicht ganz genau weiß, ob ich das wirklich schaffe. Wenn wir allerdings eine bestimmte Schwelle überschreiten, nämlich hinter der Wachstumszone lauert nämlich die Panikzone. Wenn wir eine bestimmte Schwelle überschreiten und dort die Anforderungen wirklich zu groß sind, wenn da etwas ist, was wir wirklich gar nicht bewältigen können, dann stellt sich ganz schnell negativer Stress ein. Also nicht nur eine Anspannung, nicht nur eine Überwindung, sondern wir merken, wir schaffen das gar nicht und wir fühlen uns extrem unsicher und scheitern dann vielleicht auch, weil wir einfach merken, das ist jetzt eine Nummer zu groß und dann wächst der Frust. Und Pädagogen raten, einen Ausflug in der Panikzone sollte man lieber normalerweise nicht unternehmen. Also das ist mit vermindertem Selbstwertgefühl und vielleicht auch mit einer kleinen Verengung der Komfortzone verbunden, weil ich dann irgendwie so eingeschüchtert bin, dass ich mich gar nicht mehr traue. So, also hier ist Muster, sowohl das Muster der Heldengeschichte, wie Christoph das in dem einleitenden Clip gerade schön erklärt hat, wie auch dieses Muster Komfortzone verlassen, das ist ja so ein bisschen so eine wissenschaftliche Beschreibung dieser Geschichte, das spiegelt sich in ganz vielen großen, ich würde mal fast sagen, fast in allen Helden- und Abenteuergeschichten, die je geschrieben und verfilmt worden sind, wieder. Wir haben gerade schon Star Wars gesehen, Harry Potter, Herr der Ringe kam heute noch nicht, wird vielleicht nochmal ein Thema für ein paar andere Gottesdienste in dieser Reihe sein. Bei Karl May ist das auch ähnlich. Da gibt's diesen sächsischen Beamten oder Ingenieur, der in den Wilden Westen geht und auch in einer Welt drin ist, die ihm nicht am Anfang nicht heimisch ist. Und selbstverständlich taucht das auch in ganz, ganz, ganz vielen Kinderbüchern auf. Ich muss mal dran denken, ich als Kind, ich bin ja schon vor langer Zeit Kind gewesen, da gab's noch Petsy-Bücher. Kennt ihr die Petsy-Bücher? Es brummt noch ja, ne? So, und das Typische in den Patsy-Büchern ist etwas, was auch mal Ephraim Kishon in einer wunderbaren kurzen Satire beschrieben hat. Ein Kinderroman hat immer ungefähr auch so das gleiche Schema. Da gibt's ein Tier in der Regel, der Patsy-Bär oder irgendjemand anders, und dieses Tier geht raus in die große, weite Welt, um dort Abenteuer zu erleben und lernt dort viele andere Tiere kennen, und es ist alles ganz spannend und fantastisch, aber am Ende der Geschichte kehrt es immer nach zu Hause zurück, und bei Patsy stand dann immer, aber zu Hause ist es doch am allerschönsten. So, und das ist also ein klassisches Erzählmuster, man geht in die große, weite Welt und zum Schluss kehrt man dann wieder zurück, auch Bilbo Beutlin kehrt dann wieder ins Auenland zurück und so weiter. Da gibt es eine gewisse Heimkehr. Das ist also eine Geschichte, ein Muster, wie Helden-Abenteuergeschichten ablaufen. Und der klassische Beginn einer Helden- oder Abenteuergeschichte ist ein vollkommen normaler Mensch. Harry Potter, Luke Skywalker. Am Anfang sind die ja vollkommen normal, weiß man ja noch gar nicht, was da noch so dahinter steht halt. Lebt ein vollkommen alltägliches Leben in einer ihm vertrauten Welt, in seiner persönlichen Komfortzone. Er weiß, wo er abends schläft, er hat genug bis überreichlich zu essen, er hat Besitz und vielleicht ist er auch schon verheiratet und hat Kinder. Also im Großen und Ganzen ist dann irgendwie oft alles okay. Manchmal gibt es auch diese Bedürfnislage, dass man irgendwie merkt, das ist nicht alles so in Ordnung. Aber man ist in einem Bereich, den kennt man zumindest. Und man träumt dann als Otto-Normalverbraucher, jetzt breche ich das mal auf uns runter irgendwie zurück, so einmal mal aus dem Alltag auszubrechen. Das könnte jetzt vielleicht mal was Verwegenes sein, mal vielleicht mal ein Urlaub in ein exotisches Land vielleicht. Und je nach Geschmack kann das alles zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Neuseeland sein, wo man noch nie war. Oder man träumt vielleicht mal davon, sich mal eine Harley Davidson zu kaufen und einmal mal so diese Route 66 in den USA runter zu brettern und sich ganz frei und easy zu fühlen. Oder man macht sich vielleicht mal eine Tätowierung, aber so, dass man auch nicht sieht unter der Arbeitskleidung, dass es die gibt, dass man die nur manchmal am Wochenende so mal vorzeigen kann halt, ne? Also der werdende Held einer Geschichte, allerdings der Held in einer Abenteuergeschichte, der sieht sich in einer ganz anderen Situation als Otto Normalverbraucher in seinem kleinen normalen Leben. Er steht plötzlich und unerwartet vor einer Situation, die eine Veränderung total drastischer Art bereithält. In der Regel ist das auch mit einer Aufgabe verbunden, die mich von zu Hause wegführt und mir etwas Abenteuerliches abverlangt. Also die drei großen Abenteuergeschichten, die schon angeklungen sind, lassen sich ja alle mehr oder weniger so in ganz kurzen Sätzen formulieren. Zum Beispiel, rette die Prinzessin und das Universum, das ist Star Wars so, Luke Skywalker, Teil 4, in der Richtung. Oder bring den Ring zum Schicksalsberg und zerstöre ihn dort, Frodo in Herr der Ringe. Oder geh auf eine Zauberschule und werde ein großer Zauberer, Harry Potter. Weg von zu Hause, Komfortzone verlassen, eine Aufgabe erfüllen. Der christliche Glaube, jetzt kommen wir wieder so in diesen Gottesdienstmodus rein. Der christliche Glaube dagegen wird wahrscheinlich von den meisten Menschen nicht spontan mit Abenteuer assoziiert. Das mag vielleicht an vielen Christen liegen, die man so sieht und die so sich gerne, und das kennen wir alle von uns selber auch und ich von mir persönlich auch, die wir uns ja sehr gerne in unserer eigenen Komfortzone aufhalten und es dort bequem machen. Das ist sehr schön, wenn man mal so gewisse Rituale für sich persönlich gefunden hat. Das wird das Leben immer netter und bequemer. Die Herausforderungen werden kleiner. Aber von außen betrachtet schmeckt das nicht nach Abenteuer. Die Bibel ist dagegen etwas beunruhigenderweise gespickt mit Heldengeschichten, die geradezu nach Verfilmung schreien. So lauter Geschichten von Menschen, die ihre Komfortzone verlassen sollen und dann darüber zu Helden werden. Und Hauptteil meiner Predigt heute ist eigentlich die große Figur, die große Anfangsfigur, die große historische Anfangsfigur der Bibel namens Abraham, am Anfang noch genannt Abram. Und die Anfangsgeschichte findet sich im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, Genesis auch genannt, im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Abraham ist eine Figur, auf die sich die drei großen Weltreligionen einheitlich berufen. Judentum, das Alte Testament, die Tora, die Bibel der Juden, beginnt auch historisch gesehen, also mit der ersten historischen Figur. Es gibt vorher einige andere Figuren, aber die erste historische Figur ist Abraham, und der wird auch als Stammvater des Volkes Israel bezeichnet und überhaupt als jemand, der vorbildlich am Anfang der so richtigen Anfangsmenschheitsgeschichte steht. Und natürlich berufen wir Christen uns auch auf Abraham, Abraham taucht einige Male auch als eine vorbildliche Figur im Neuen Testament auf. Und auch der Islam hält große Stücke auf Abraham. Unter anderem ist es so, die Kaaba in Mekka, da wird erzählt, das ist ein Gebäude, da ist so ein schwarzer Stein drin, so ein Meteoritgestein, dass dieses Hütte soll mal von Abraham errichtet worden sein. Und ich spreche öfter mit Muslimen und die halten auf Abraham sehr, sehr, sehr hohe Stücke. Abraham gilt also so als ein Beispiel für einen Menschen, der wegen seines Glaubens erfüllt gelebt hat. Und jetzt lese ich mit euch mal gemeinsam diese Stelle. Wichtig sind die ersten paar Sätze in der Sache für heute. Das andere lese ich dann mal eben nochmal so mit, damit ihr einen Hintergrund habt. Also, da steht: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Das waren die wichtigen paar Sätze. Das andere lese ich nochmal eben zum Kontext mit. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter bis ins Südland. Klingt irgendwie auch ein bisschen so nach Herr der Ringe, ne? So diese Geschichte mit der Eiche More und so weiter, sind ein paar interessante Sachen drin. So, aber was wird denn uns an der Stelle über die Situation von Abraham gesagt und was weiß man sonst noch so von Abraham? Die Familie Abrahams, so heißt er am Anfang nochmal, ab Kapitel 17 in der Genesis heißt er dann Abraham, Gott gibt ihm einen neuen Namen, stammt aus Ur. Ur ist eine Stadt in Mesopotamien, das müsst ihr euch heute so vorstellen, das ist der südliche Irak, also eigentlich so ziemlich nah am Persischen Golf unten, wenn man sich sowas so vorstellt. Links ist, also für euch betrachtet, links ist Israel, Kanaan, auf der rechten Seite unten ist so der Irak, Mesopotamien geht so nach oben hoch, in der Mitte sind irgendwie noch so Syrien und Jordanien. Und also Abraham stammt aus dieser Stadt Ur, da kam sein Vater her, das liegt eben im südlichen Mesopotamien. Und als er das erlebte, was wir dort oben sehen, also Gott spricht zu ihm, war Abraham 75 Jahre alt, also schon nach heutiger Betrachtung ein alter Mann. Er war verheiratet mit Sarai, die heißt dann nachher Sarah, wird auch umbenannt. Seine Frau war unfruchtbar und deswegen war das Ehepaar kinderlos. In damaliger Zeit kein leichtes Schicksal, weil Kinder galten als ein großer Segen. Und wer keine Kinder hatte, der hatte zum einen weniger Arbeitskräfte und zum anderen kam das so ein bisschen komisch rüber, warum Gott denn dem Ehepaar da wohl keine Kinder schenkt. Wird da so ein bisschen angespannt gewesen sein. Und die Familie von Abraham ist dann von dieser Stadt Ur im Süden von Mesopotamien, nahe des Persischen Golfes, hochgereist durch Mesopotamien. Das sind die beiden Flüsse Euphrat und Tigris. So die Geschichtsbegeisterten von euch werden das wissen. Mesopotamien, das Zweistromland, also Wiege vieler Kulturen, vieler klassischer alter Kulturen, wo sehr, sehr viele Dinge, von denen wir heute noch profitieren, auch erfunden worden sind, Schrift und so weiter. Ist von Ur dann in den Norden Mesopotamiens erstmal gezogen, die Familie, nach Haran. Das liegt so im nördlichen Mesopotamien, das ist heute so ungefähr die Südosttürkei. Also erstmal auch schon mal ein relativ langer Weg. Und es gibt so einen Spruch, den ich von meinen Eltern mir öfter auch mal anhöre: Alte Bäume verpflanzt man nicht. So ohne viel Fantasie kann man ermessen, wie die Lebenssituation von Abraham da wohl gewesen sein muss. Er hatte den Großteil seines Lebens, 75 Jahre bereits hinter sich, war etabliert, hatte eine Sippe, eine Verwandtschaft, die dort mit ihm zusammenlebt. Die haben sicherlich eng zusammengearbeitet und gelebt. Und Mesopotamien war damals in antiker Zeit und auch heute noch von seiner geologischen Struktur nicht gerade unattraktiv. Das war ein sehr, sehr fruchtbares Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Und Man überlegt sich dann wahrscheinlich schon, wenn man dann so eine Botschaft als 75-Jährige bekommt, so warum jetzt irgendwie nochmal irgendwo hinziehen und mit 75 Jahren bei Null anfangen und das Ganze noch, da steht ja auch drin, so er soll ohne seine Verwandtschaft aus seines Vaters Hauses in dieses Land ziehen, noch ohne Verwandtschaft, ohne entsprechende Hintergründe, ohne Freunde. Gibt also mehrere Unsicherheitsfaktoren. Es ist irgendwie unbequem, ungewohnt sicherlich für Abraham gewesen, sich dieser Herausforderung, diesem Ruf zu stellen. Und man kann sich schon wirklich vorstellen, dass er sicherlich da Sorgen und Bedenken gehabt hat in der Situation. Wie aber in jeder klassischen Heldengeschichte gibt es natürlich hier einen Auslöser. In Heldengeschichten ist es oft irgendein Mentor, hat Christoph gerade schon erzählt, irgendjemand, der kommt, Obi-Wan Kenobi, der mir so ein bisschen erklärt, wo ich gerade stehe und was denn meine Aufgabe sein soll. Und dieser Mentor nimmt dann den Schützling unter die Fittiche, begleitet ihn ein bisschen so und da schwingt dann auch immer natürlich so, das ist eigentlich das Faszinierende auch an Star Wars oder an Herr der Ringe, da schwingt immer so ein bisschen Mystik mit. Man merkt irgendwie, da ist irgendwas im Hintergrund, irgendwas Bedeutsames, was über die normalen Umstände, in denen ich gerade stecke, hinausgeht. Bei Star Wars ist es die Macht, dieses Konstrukt einer höheren Gewalt irgendwie dahinter steht. Bei Herr der Ringe ist es so diese metaphysische Welt Mittelerdes, die ganzen dahinterstehenden geistlichen Mächte, die sich ja auch so in Gandalf und den Zauberern und den Elben und so weiter halt konkretisieren. Manchmal ist es auch was ganz Profanes, so irgendwie das Auge des Tigers, irgend so ein Input, Rocky zum Beispiel irgendwie halt, wo man irgendwie merkt, da gibt's innere Kräfte, die man mobilisieren kann und so weiter. Und immer so im Kino jagt uns immer ein kleiner Hauch über den Rücken, wenn wir an diese Stellen kommen, wo jemand mit einer mystischen Kraft, mit etwas Höherem konfrontiert wird, was ihn plötzlich in seiner Normalität, in seinem Alltag begegnet. Und bei Abraham ist das Ganze noch eine Spur verschärfter, nämlich wir lesen dort, Gott selbst spricht Abraham an. Und das ist natürlich ein unvorstellbares, großes Erlebnis, das so jede Hausfrauenmystik locker in den Schatten stellt. Gott selbst spricht zu mir. Und man darf ja schon annehmen, dass ein solches Erlebnis jedem von uns, wenn uns das passieren würde und passiert oder mal passiert, erst einmal sehr beeindruckt und dann vielleicht auch überzeugen könnte. Wie übrigens dieses Ansprechen aussieht, was oben drin steht, Gott spricht, das ist in dem Text nicht so richtig genau erklärt, das lässt der Text letztlich unerwähnt. Es ist irgendwie erstaunlich nüchtern, steht einfach drin, Gott spricht und dann passiert das und das und er zieht dann weg. Irgendwie halt eine erstaunlich nüchterne Schilderung, die ihm ohne großes Brimborium auskommt. Deswegen mag es sein, darüber können wir nur so mutmaßen, wir können uns ein paar Gedanken darüber machen, dass Abraham gar keine physische Begegnung mit Gott hatte, dergestalt, dass Gott irgendwie personifiziert irgendwo stand oder so. Darüber, über all das lesen wir nichts. Aber Abraham hat auf jeden Fall gemerkt, das bin nicht ich, was da spricht und das ist auch kein Hirngespinst, sondern es redet eine höhere Macht, nämlich Gott mit mir. Und ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal persönlich so etwas Ähnliches erlebt hast. Ich darf aber eins zu dem Thema verraten. Wenn das auch nur hauchweise passiert, nicht in so einer klaren Botschaft oder so, sondern irgendwie, wenn Gott zu dir spricht, sei es auch mal ganz leise oder beiläufig, dann merkt man das. Es fühlt sich dann eben genauso an wie im Kino, wenn das Mystische in die normale Welt kommt. Also egal, also wie das jetzt hier im konkreten Fall war, bleibt ja ein bisschen offen, was da ganz genau passiert ist. Abraham verstand, dass er gemeint war und dass er ganz persönlich gemeint war und er als Abraham, als ein Mensch angesprochen wurde. Und dem kann man sich natürlich tatsächlich extrem schwer entziehen. Aber, ein wenig nochmal in die Psychologie von Abraham jetzt reingeschaut hat, es hätte andererseits auch genug Gründe gegeben, etwas skeptisch zu sein. Schauen wir uns nochmal die Situation von Abraham an. Abraham war damals 75 Jahre alt. Seine Frau war zwar 10 Jahre jünger, aber knackige 65 sind auch nicht gerade das Alter, in dem man normalerweise Kinder bekommt. Sie ist also gewissermaßen nach heutigem Maßstab eine Oma. Und da überlegt man sich dann schon, wie sollen denn da jetzt noch Kinder kommen mit einem 75 und einem 65-Jährigen? Und dann diese Prophezeiung, die da drin steht halt, aus dir wird ein großes Volk werden, lesen wir ja. Ne? Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, will dir einen großen Namen machen. Also diese Verheißung ist schon ein wenig komisch für einen alten Mann. Und dann wird man sich natürlich auch die Frage stellen, warum er nicht? Also, was, ne, Warum spricht mich da jemand an und warum wählt mich ausgerechnet jemand aus bei der ganzen Geschichte? Warum ausgerechnet Abraham? Und warum dann weg von dort, wo man jetzt eigentlich eh gerade ein schönes Leben schon mal führt, wo eigentlich alles schon schön eingerichtet ist und wo ja auch die Geschichte beginnen könnte und wo Gott auch sagen könnte, nimm doch das hier, nimm doch Nordmesopotamien, ist auch schön. Und wer ist dieser Gott eigentlich, der mich da anspricht? Wir lesen in der Genesis vorhin noch nicht so, dass Abraham jetzt vertieftere mystische Erfahrungen mit einem Gott gemacht hat, sondern irgendwie gibt's da mal so eine Situation, wo er ganz konkret angesprochen wird und das ist vielleicht sein erstes großes Erlebnis, ein sehr zugegebenermaßen großes Erlebnis, aber sein erstes großes Erlebnis vielleicht mit Gott. Das Interessante an der Abraham-Geschichte, was ihn so bemerkenswert macht, ist, Abraham, so lesen wir nach, geht einfach los. Er folgt dem Ruf eines Gottes, mit dem er bisher noch nicht so viele Erfahrungen hatte. Und irgendwas muss ihn da wohl angesprochen und berührt haben. Vielleicht waren es die Zusagen, die sind ja ganz schön, also die Zusagen, Nachkommen zu bekommen, aus ihm ein großes Volk zu machen, Segen zu empfangen. Also letztendlich irgendwie mir widerfährt was Gutes. Segen bedeutet ja, es klappt in meinem Leben, mir wird etwas Gutes zugesprochen. Ich erlebe irgendwie halt, dass alles das, was ich tue, in eine gute, positive Richtung reingeht. Und andere werden auch gesegnet. Und ganz zum Schluss, sogar nicht nur ich, sondern da macht sich ein ganz großer Kreis auf. Da ist diese Prophezeiung, dieses Versprechen drin. Nicht nur Abraham und seine Familie sind betroffen, sondern du bist der Anfang von etwas ganz Großem, was sich immer weiter ausbreitet. Ist natürlich sehr attraktiv, hört sich ganz gut an. Vielleicht war es das so, vielleicht war es sogar ganz konkret sogar die versprochene Nachkommenschaft eines 75-jährigen Patriarchen im alten Orient, der gerne einen Sohn hätte. Genau erklärt wird das aber an der Stelle nicht. Also wäre es rein interpretiert, wenn man diese Sachen annehmen würde. Genau erklärt wird das nicht. Und deswegen müssen wir das wahrscheinlich auch gar nicht wissen, um etwas aus der Abraham-Geschichte zu lernen. Wir müssen vielleicht zum einen nur Folgendes wissen. Als erstes, dieser Gott, der Abraham gerufen hat, der hat einen geschichtlichen Anfang gesetzt. Nämlich Abraham ist die erste Figur in der Bibel, wo man irgendwie den Eindruck hat, das hat einen historischen Anspruch. Da wird eine Person ganz, ganz konkret gezeichnet mit Wesensmerkmalen, die ist in einer ganz bestimmten örtlichen Situation. Da werden Ortsangaben gemacht, Ur, Haran, Kanaan, das Land. Das ist eine ganz definierte, ganz konkrete Gegend, die jeder Leser im alten Orient, der aus dieser Umgebung natürlich auch kam, genau nachvollziehen konnte. Das wäre mal, als wenn man heute sagte, ich habe dich in Würzburg angesprochen und danach gehst du dann nach Frankreich und zwar irgendwie ins Loiretal und dann gehst du da und da lang und ich helfe dir in Richtung. So konkret ist das. Das ist eine ganz konkrete Geschichte. Und vorher, die Figuren, denen wir vorher in der Bibel in Genesis begegnen, das sind irgendwie auf eine gewisse Weise Archetypen, muss man sagen. Adam und Eva, Kain und Abel, Noah. Es gibt vom Bodo Wart kein lustiges Album, das heißt, Noah war ein Archetyp. Das ist einmal ein lustiges Wortspiel. Natürlich war Noah der Archetyp, aber tatsächlich war Noah auch theologisch ein Archetyp, nämlich eine Figur, die noch nicht so stark charakterisiert war, die vielleicht als Mensch mehr etwas symbolisiert, als Mensch gezeichnet zu werden. Bei Abraham beginnt die Geschichte. Und Abraham wird mit dieser Geschichte zum Held. Wenn wir uns noch mal vor Augen halten, bereits in dem Bibeltext finden wir nämlich eine Verheißung, die uns sogar heute schon mit umfasst. Und zwar steht da nämlich drin, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist die Endstufe von dem, was der Ruf an Abraham und dieses schlichte Losgehen in ein Land, was ihm da versprochen wird, gesagt wird. Und am Anfang ist übrigens interessanterweise nur von einem Land die Rede. Also an dieser Stelle ist noch nicht davon, was man weiß aus anderen Geschichten, von dem Land Kanaan die Rede, also das heutige Israel. Sondern man liest dort nur, dass Abraham in ein Land gehen soll, was ihm gezeigt wird. Abraham geht einfach los, geht einfach dorthin und zwar interessanterweise geht er dorthin, wo eigentlich sein Vater schon hin wollte. Man liest nämlich ein Kapitel früher in der Bibel, dass der Vater von Abraham ausgezogen ist aus Ur, um nach Kanaan zu kommen. Steht nicht drin, dass das irgendeine Erfüllung von Gottes Plan war, sondern das war damals wohl so ein etwas, was der Vater sich gut ausgemalt hat, nettes Land, so kann man mal irgendwie hingehen und so weiter. Und Abraham macht jetzt erstmal das Naheliegende. Seine Familie war ja eh unterwegs, die hat einen kleinen Schlenker gemacht, die ist nicht so direkt von Ur direkt ins Ziel gelaufen, sondern hat einen Schlenker über Mesopotamien, über das Zweitstromland in den Norden und dann wieder sollte es weitergehen gemacht. Und Abraham macht diesem Aufruf, wo er sagt, ich zeig dir ein Land, geht er erstmal los. Und dabei fällt auf, dass eigentlich am Anfang, als Abraham sich auf den Weg macht, noch gar nicht klar ist, wohin die Reise geht. Und sich auf den Weg mit Gott machen heißt dann eigentlich, man geht los und erst nach und nach, Station für Station, Tag für Tag, erfährt man die Details. Und das nennt man dann wohl Abenteuer. Es passiert etwas, aber es bleibt jeden Tag spannend. Es ist nicht etwas, wo man von Anfang an bereits einen festen Plan auf dem Tisch hat, sondern es entwickelt sich so langsam. Und deswegen ist dieser Weg, den Abraham beginnt, nicht so eine vorgeplante Reiseroute. Es folgt nicht irgendwie einem Plan, so wie an der Reiseroute, die man vorgegeben hat, sondern es ist ein Losgehen im Vertrauen darauf, dass ich richtig geführt werde. Ich will übrigens nur noch mal kurz anreißen, dass Abraham auf dieser Reise keineswegs alles richtig gemacht hat. Das würde heute absolut den Rahmen sprengen. Aber ihr werdet vielleicht wissen aus eurer eigenen Geschichte, aus eurer eigenen Bildung halt, dass Abraham jede Menge Mist auf dem Weg nach Kanaan macht. Das beginnt gleich am Anfang. Irgendwann ist er mit seiner Familie mal in Ägypten. Der Pharao in Ägypten findet die Frau von Abraham toll. Und da gab es ja die Vielweiberei und man nahm sich so alles an Frauen, was einem gefiel. Der Pharao fand also Sarai ganz fantastisch toll. Und Abraham hatte ein wenig Schiss und hat dann gesagt, naja, das ist meine Schwester. Also auf Deutsch gesagt, kannst du haben, ist ja nur meine Schwester und so weiter. Diese Lüge deckt sich später irgendwie auf. Gott bewahrt das auch alles. Und dann irgendwie im weiteren Verlauf der Geschichte, Gott verheißt Abraham, dass er Nachkommen bekommt, dass er einen Sohn bekommt. Und aber nachdem das dann irgendwie ein paar Jahre lang nicht passiert, überlegt sich Abraham mit seiner Frau, man könnte jetzt auch die Magd schwängern, das ist dann gewissermaßen ja auch in der Familie. Das passiert dann auch, dann gibt's also eine Magd und die bekommt einen Sohn. Und das ist nicht ganz das, was Gott sich vorgestellt hat. Es passieren also Fehler auf diesem Wege. Und die gute Botschaft für uns ist, Fehler sind erlaubt. Vielmehr sind sie sogar teilweise unvermeidlich. Es geht beim Glaubensweg nicht um Perfektion. Abraham ist nicht heute ein Held für drei Weltreligionen, weil er alles richtig gemacht hat. Er ist ein Held, weil er dem Ruf gefolgt ist, der an ihn ergangen ist, weil er losgegangen ist, als Gott ihn angesprochen hat und dran geblieben ist. Und man muss sagen, Gott hat ihn letztendlich zum Held gemacht. Er hat sich nicht selber durch seine eigenen Taten zum Held gemacht, sondern Gott hat ihn zum Held gemacht, weil Abraham eine Beziehung zu ihm aufgenommen hat und gepflegt hat und sich von Gott hat führen lassen. Und einen solchen Weg zu gehen, ist am Anfang ein Sprung aus der Komfortzone, aber er lohnt sich. Ja, die Predigtreihe hat ja was mit der City Church zu tun. Abraham wird zum Held. Und wir sind gerade bei der Frage, gibt's also Helden in der City Church? Vor 14 Jahren hatten diese ungefähr 40 Leute, die City Church mal gegründet hatten, das Glück, Teil einer kleinen Heldengeschichte zu sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Leute Helden sind, sondern ich möchte sagen, was sie persönlich erlebt haben, wie sie ihr eigenes Schicksal so erlebt haben, als die City Church begann. Es war nämlich sehr, 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 sehr spannend und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man ist mit Gott auf dem Weg. Es beginnt etwas ganz Tolles, was ganz Tolles Neues. Und auch etwas Ungewöhnliches. Man wagt ungewöhnliche Schritte. Und vor kurzer Zeit, noch gar nicht so lange her, hat eine kleine Gruppe aus der City Church nochmal das isolierte Glück gehabt, so etwas Ähnliches zu erleben. Nämlich die Leute, die in der Abendkirche sind. Sind viele Leute auch da, die in die Abendkirche normalerweise gehen? Auch so ein paar, ne? Also die Leute, die jetzt mit dabei sind. So, die Leute, die jetzt nicht in die Abendkirche gehen, findet im Omnibus statt, immer parallel am gleichen Abend, wo morgens auch Gottesdienst hier im Kino ist. Und irgendwie aus der Idee in einer Kultkneipe in Würzburg, das ist sie nämlich, in der früher so alle Größen des deutschen Jazz gespielt haben, Gottesdienste zu feiern und dabei auch noch Bier zu trinken, das wurde Wirklichkeit. Und das mutet mir heute so circa 30 Jahre, nachdem ich das erste Mal im Omnibus war, als junger Student und dort Jazz gehört habe, so real an, als wenn man heute Gottesdienst im Airport, im Kult oder im Labyrinth feiern würde. Damals, so vor 30 Jahren, hätte ich niemals gesagt, dass da unten eines Tages mal ein Gottesdienst stattfindet. Ist ja mehr so eine Art alternativer Veranstaltungsort, wo halt Musik spielt und so. Hätte ich nicht gedacht, dass das mal zugelassen wird, dass da unten Gottesdienste gemacht werden. Und euch, wenn ihr das überlegt, fallen bestimmt auch so ein paar Locations ein, die ich vielleicht schon gar nicht mehr wieder kenne, in denen ihr euch eine Gemeinde und einen Gottesdienst heute nicht vorstellen könnt. Und ich gönne jedem von euch diese Erfahrung mit Gott, einmal etwas so Spannendes zu erleben. Einmal so eine spannende Geschichte zu erleben, wo man Teil irgendwie von einer Gruppe ist, die etwas Komisches, etwas Ungewohntes wagt. Und deswegen herzlichen Glückwunsch also an uns alle und vor allen Dingen auch an euch. Ne? Nämlich, wir
Wir sind gerade wieder an einem Punkt, wo wir Point Zero haben. Mit der City Church passiert gerade etwas Neues. Und nicht nur das Vorbild von Abraham, sondern auch unsere eigene Geschichte hält mir vor Augen, wenn Gott etwas Neues beginnt, dann wird es gut. Das Versprechen, das er Abraham mal gegeben hat, also nochmal zurück auf den Bibeltext halt, wo er gesagt hat, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf werden. Das gilt heute noch. Diese Verheißung, die an Abraham ausgesprochen worden ist, da sind wir noch mittendrin. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und wenn wir bereit sind und uns ansprechen und herausrufen lassen und das als eine Chance und nicht als einen Schrecken wahrnehmen, dann wird etwas passieren und wir dürfen mit dabei sein. Also eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Ich finde das total interessant. Ich finde das sehr, sehr spannend, was gerade passiert. Und versteht es als eine Herausforderung, versteht es nicht als einen Schrecken. Ja, der letzte Punkt, mit dem ich euch nochmal etwas mitgeben will. Wir reden über die City Church, aber die Zentralfrage ist natürlich auch, kannst du persönlich auch ein Held sein? Kannst du dir etwas Persönliches aus der Geschichte mit Abraham herausnehmen? Durch Abraham erfahren wir, Gott spricht Menschen ganz persönlich an. Mit Abraham hat eine Geschichte begonnen, sowohl eine historische Geschichte wie auch eine geistliche Geschichte, die ist noch nicht auserzählt. Und so die Komfortzone des Glaubens an Gott und des Lebens mit Gott, in der viele Leute drin sind, die weitet sich aus, jeden Stück ein bisschen mehr. Und das Positive daran ist, was du mitnehmen kannst, ist, du kannst persönlich mit dabei sein. Und das ist kein Ruf, dem möchte ich hier ganz kräftig entgegentreten, das ist kein Ruf in ein langweiliges, moralgeprägtes Leben, wie viele Leute den christlichen Glauben empfinden, sondern das ist der Ruf in ein persönliches Abenteuer, zu dem es gehört, dass man ein Ziel hat, nämlich das Ziel, eine Ewigkeit an Gottes Seite, eine enge Verbindung mit Gott, aber einen Weg, der jeden Tag Neues bereithält. Wenn ich dir mit der Geschichte ein bisschen Interesse bei dir geweckt habe, dann gebe ich dir zum Abschluss ein paar Tipps mit. Pass auf, ob du Gottes Reden hörst. Wenn du Gottes Reden noch nie gehört hast, mach dich mal offen dafür und versuche, genau hinzuhören und zu schauen, ob Gott nicht auch dich persönlich anspricht. Und wenn du etwas hörst und wenn du etwas tief empfindest, was du tun sollst oder wo du dich herausgerufen fühlst, dann höre nicht nur, sondern gehe mutig einen ersten Schritt. Tu etwas, das für dich vielleicht heute, was du dir heute noch nicht so richtig wirklich vorstellen kannst, aber wenn du merkst, dass es ein Weg ist, auf dem Gott dich führt, dann mach es einfach. Und dabei kannst du sicher sein, dass die Zusage, die Gott Abraham gegeben hat und die er uns auch allen geben wird, Gott wird immer bei dir sein. Du kannst dich immer an ihn wenden, du kannst in jeder Sekunde deines Lebens, kannst du mit ihm sprechen, du kannst ihn fragen, kannst ihn um Hilfe bitten und du wirst erleben, wie dein Verhältnis zu Gott über die Jahre enger wird und dass du ihn immer öfter und klarer hören wirst und dass diese Details auf dem Weg, dieser Weg mit Gott für dich ein Lebensprinzip werden. Und das ist ja auch die Geschichte, warum Abraham eigentlich dieser Held ist, der uns in der Bibel vorgeführt wird. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo beschrieben wird, wo erzählt wird, warum Abraham eigentlich so eine große Figur ist. Das eine steht im Hebräer drin. Da wird gesagt, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Durch den Glauben ist er es geworden. Er ist es nicht durch seine Taten geworden, er ist es deswegen geworden, weil er Gott vertraut hat. Darin ist Abraham uns ein Vorbild. Er hat geglaubt und was untrennbar damit verbunden ist, er hat seinen Glauben auch in die Praxis umgesetzt. Deswegen sind das nicht zwei verschiedene Dinge, sondern das gehört gemeinsam zu einem Lebensstil damit dazu. Und ich lade dich ein, wenn du daran Interesse hast, komm nicht nur mit der City Church in neues Land, sondern such dir auch selber einen Weg aus deiner Komfortzone. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.